Gestern war ein besonderer Tag, ein internationaler Gedenktag für die Frauen, denen Gewalt widerfahren ist. Und ich möchte gerne die erste Minute meines Talks aus gegebenen Anlass für eine Schweigeminute nutzen und möchte euch bitten, mit mir aufzustehen und zwar besonders an die Menschen zu denken, an die Frauen, das ist Teil unseres Themas, die durch angebliche Lehrer in Situationen gekommen sind, in denen sie nicht gut behandelt, sogar misshandelt wurden. Ich möchte, dass wir dafür aufstehen und eine Minute an diese Menschen denken und denen Gutes wünschen.
Die Schweigeminute wurde von uns aus der Aufnahme herausgeschnitten.
Dankeschön. Mein Thema ist heute Abend das Lehrer-Schüler-Verhältnis in der Zeit des historischen Buddha. Und das ist ein Teil von 4 oder 5 Vorträgen zu dem Thema Buddhismus und Machtmissbrauch. Und meine Aufgabe ist, entsprechend meiner Orientierung, das aus Sicht des frühen alten Buddhismus darzustellen. Und dazu muss ich etwas sagen, und zwar mein Koordinatensystem ein bisschen erklären. Ich sage es anders. Als im 19. Jahrhundert Wissenschaftler, und zwar Indologen, Sanskritologen und Forscher, Asienforscher, angefangen haben, sich mit den alten buddhistischen Überlieferungen zu beschäftigen, namentlich in Sri Lanka Texte gefunden haben, waren sie enorm vom Häuschen, weil sie gemerkt haben, es gibt so viel Informationen zur Zeit des Buddha oder der ganzen Zeit der vorchristlichen indischen Zeit, dass sie angefangen haben, diese Texte zu übersetzen und zu erforschen. Das haben die nicht gemacht aus einem buddhistischen Interesse, das hat sich aber daraus entwickelt, sondern die ersten Übersetzungen, besonders der alten Pali-Texte in Sri Lanka, hatte historische Absicht. Und ich selber bin nicht in dieser Tradition aufgewachsen. Ich habe sehr lange durch viele Texte mich da zurückgearbeitet, sozusagen, um herauszufinden, wie kann man verlässlich etwas über den Buddha erfahren, und bin durch lange, lange Wege darauf gestoßen, dass das Dichteste, um an den Buddha heranzukommen, tatsächlich diese frühen Rezitationen über die Lehrreden des Buddha und seiner Schüler aus der frühen Zeit des Buddhismus sind, nämlich aus der Zeit des Buddha selber, und dass es da eine Tradition gegeben hat, in der das, was gesagt wurde, das war in dieser sogenannten Sutra-Zeit, in der der Buddha gelebt hat, galt es als sicherer, das, was man hört, sofort zu memorieren und Stereotyp wiederzugeben, bis man überhaupt sich ein Urteil erlaubt. Und daraus sind natürlich im Laufe der Zeit Texte entstanden, die waren lange Zeit, also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, waren die praktisch ausschließlich in der Hand von Klöstern, und die sind dann entdeckt worden und bekannt gemacht worden. Und diese Texte sind dann irgendwann zugänglich geworden, und die sind nicht leicht zugänglich. Ich habe ein Werk mitgebracht, es gibt ungefähr 5 Bücher dieser Art. Wir reden von 40.000 mündlichen Überlieferungen, und die Menschen, die sagen, dass sie dem alten Buddhismus folgen, die folgen den Inhalten und Aussagen dieser Überlieferung. Und das halten viele für naiv, weil sie denken, das ist alles Legende. Und das stimmt, es ist legendär, weil ca. 40.000 Suttas dieser Art sich sehr stark ergänzen und sehr homogenes Bild dieser Zeit, inklusive von Berufen, Berufsständen, historischen Ereignissen, Orten und so weiter liefern. Und selbst unter Wissenschaftlern ist es sehr schwer, jemanden glaubhaft zu machen, dass es sinnvoll ist, da mal reinzuschauen. Wissenschaftler haben in der Regel diese Texte nicht gelesen, weil die sehr schwer zugänglich sind, nicht sehr attraktiv sind. Und ich bin aber sozusagen Schüler geworden von diesen Texten und habe entdeckt, obwohl ich sehr viel über das fast wie eine Art Hobby bei mir, die Buddhismusforschung. Also ich habe sehr viele Bücher, historische, wissenschaftliche Bücher über die Zeit des Buddha gelesen, sowohl buddhistisch als nicht buddhistisch, historisch, weniger historisch. Ich habe in Indien alle Orte erforscht, und ich muss sagen, es gibt nichts Zuverlässigeres als die Berichte in diesen Suttas, auch wenn sie schwer zugänglich sind. So, das zu meinem Koordinatensystem. Ich bin ein überzeugter Suttanta, das heißt nicht Theravada. Theravada ist eine bestimmte Schule, aus der diese Texte kommen. Aber Theravada ist eine Schule, die ihre eigene Deutungstradition mit inklusiv hat, die also den Theras folgt. Wenn man aber nur diesem Suttanta-Pitaka des Pali-Kanons folgt, dann ist man ein Suttanta, um mich damit mal zu outen. Und ich bin stolz darauf. Ich bin dem Buddha damit begegnet. Und damit ist einmal deutlich klar, dass ich spreche von einer Textautorität. Ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der sich meditativ auf diese Texte einlässt, eine Schau bekommt von dem historischen Buddha, die sein Leben diametral verändern wird und ihn zur Befreiung führt. Und dafür gibt es auch viele Beispiele. Und auf die sind wir stolz. Zum Beispiel sitzt da Monika Debes, das ist die Tochter von Paul Debes, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg durch die ersten deutschen Übersetzungen von Eugen Neumann, noch relativ ungesicherte Übersetzung, diese Schau erlebt hat. Und nach ihm, er wurde Lehrer dieses Suttanta-Werks, und nach ihm haben viele den Weg dieser Buddha-Nachfolge angetreten. Die sind zum Teil sehr unbekannt, weil diese Generation auch schon älter geworden ist. Aber ich bin sehr froh, dass Monika da ist. Und es gibt Menschen, die bis heute ihre ganze Lebensorientierung aus diesen Suttas ziehen. Und ich ziehe daraus auch unter Beachtung der historisch-kritischen Methoden, das ist notwendig, also Formgeschichte, Gattungsgeschichte, Rezeptionsgeschichte, Sitz im Leben und all diese historisch-kritischen Methoden, die benutze ich. Aber ich komme nicht drum herum zu sagen, da leuchtet der Dhamma. Das ist also mein Koordinatensystem. Und um zu zeigen, wie relevant das ist, auf unser Thema bezogen, möchte ich eine kurze freie Übersetzung eines Suttas wiedergeben. Das findet sich im Anguttara Nikaya, das 100. Sutta vom 5. Buch und im Vinaya parallel. Der Vinaya ist etwas später entstanden, auch die Texte des Vinayas, dort im 2. Pali-Buch der Pali Text Society, Seite 185 bis 87. Also ich habe Quellen. Das heißt das Kakuda-Sutta, und der Hintergrund ist Devadatta, ein Cousin des Buddha, der sehr übernatürliche Fähigkeiten entwickelt hatte und auch ca. 500 Schüler, das ist so eine imaginäre Zahl, aber viele Anhänger hatte. Der hatte den Wunsch, der Nachfolger des Buddha zu werden. Er sagt so, deine Zeit ist abgelaufen, ich sollte mal hier das Ruder in die Hand nehmen. Das ist in allen Schulen bekannt, diese Geschichte. Und der hat ja schließlich versucht, den Buddha sogar umzubringen. Und letztlich ist er selber damit gescheitert. Aber der hat einen Aufstand erzeugt und hat auch den Sohn des Königs dazu überredet, seinen Vater umzubringen, um Machtwechsel herbeizuführen. Also ein Putschversuch. Und darüber hat sich der Buddha mit einem seiner nahen und engsten Schüler, nämlich dem Mahamoggallana, unterhalten und privat unterhalten. Und das ist rezitiert worden. Und da hat der Buddha dann dem Moggallana 5 Typen von falschen Lehrern genannt, die ich euch jetzt wiedergebe. Da ist erstens, es geht immer um Lehrer, die von sich denken und behaupten und in Wirklichkeit aber anders leben. Und da geht es beim ersten Typus darum, jemand denkt von sich, ich bin jemand, dessen Verhalten rein und unbefleckt ist, also sein Verhalten, sein menschliches Verhalten, während es in Wirklichkeit nicht so ist. Und seine Schüler kennen ihn genau so, dass er eben dies behauptet, aber anders sich verhält. Und die sagen sich dann, aber dieser ehrenwerte Lehrer, obwohl er so redet und anders handelt, ist doch jemand, der hätte es nicht gerne, wenn wir das bekannt machen, wenn das die Laien und die Öffentlichkeit erfährt. Du kennst das, ne? Und dann überlegen sie, das wollen wir ihm nicht antun. Und wie könnten wir unserem ehrenwerten Lehrer das antun? Außerdem ziehen sie zu Felde, er ist sehr einflussreich, beliebt, er kriegt viele Gaben. Also bei Mönchen heißt es Roben, Unterbringung und so weiter. Aber modern übersetzt, er wird mit Spenden versehen und verehrt. Er hat einen enormen Einfluss, ja, was bestimmte Lehrer haben. Und so decken seine Schüler seine zweifelhaften Handlungen, sein Verhalten ab. Und ein solcher Lehrer erwartet auch, sagt der Buddha, von seinen Schülern, dass sie genau so handeln und sein Verhalten abdecken. Und dann kommt als zweites Beispiel das gleiche Verhalten in Bezug auf Lebensstil. Und zu Lebensstil gehört auch Umgang mit Geld zum Beispiel. Dann als drittes Beispiel ein Lehrer, der eben Defizite hat in der Lehre, in seinem Dharma. den er lehrt. Wir sagen Dhamma, aber im Mahayana sagt man Dharma im Sanskrit. Dann das vierte Beispiel mit den Dhamma-Erklärungen, also wie er den Dharma erklärt. Und das fünfte ist, in der eigenen Erkenntnis und Verwirklichung hat er Mängel, aber denkt, er hat keine Mängel und erwartet von seinen Schülern, dass sie eben dieses abdecken. Und der Buddha sagt in diesem privaten Gespräch zu Moggallana dann, ich aber bin jemand, oder der Tathagata ist jemand, dessen Verhalten, Lebensstil, Lehre, Erklärung, Erkenntnis und Verwirklichung wirklich unbefleckt ist. Und meine Schüler müssen mich nicht abdecken und ich möchte das nicht von ihnen. Das ist sozusagen, das wird nicht von mir erwartet. Damit ist diese Belehrung zu Ende. Ich finde, das hat sehr große Relevanz. Ich möchte heute, weil der Pali-Kanon eigentlich ein gutes Spiegelbild ist der indischen Gesellschaft, aber auch, weil ich die anderen Studien kenne dazu, die meisten Werke, die ich euch gerne nenne, wenn ihr Interesse habt. Ein bekanntes ist der historische Buddha von Schumann, andere ist die Historical Buddhism von Warren und so weiter. Es gibt viele Werke, auch japanische neuere Werke zur frühen Buddhismusforschung. Also wir reden nicht über unbekannte Dinge, aber im Kanon des Pali, im Pali Suttanta Pitaka, sowohl als auch in der Indienforschung, weiß man, dass es drei Typen von Lehrern gibt, die zur Zeit des Buddhas bekannt waren. Es gibt sogar drei verschiedene Typen. Und über die Typen will ich heute Abend reden. Der erste Typus ist der Guru, im Pali erst Garu, im späteren Pali auch Guru, wie im Sanskrit. Der zweite ist der Sattar. Und der dritte ist der Acharya oder weiblich dann Acha oder Aya. Das sind die drei, über die ich sprechen möchte. Und bevor ich das tue, möchte ich aber erst, als Vergleich, es gibt nur einen Schülertypus in diesen alten Texten, das ist der Savaka. Der Typus Schüler, der hört, das memoriert, deswegen heißt der Hörer. Ja, das Hören und Lernen ist ein Wort. Auch das Wort Sutta ist damit sogar verwandt. Und erst das Ganze memoriert, dann rezitiert, dann reflektiert und dann ihn reflektiv annimmt, das ergründet, vergleicht, praktiziert, verwirft oder verwirklicht. Das ist der Typus Schüler, ja, der Savaka, der Hörer, der einem Lehrer zuhört. So, bevor ich also über diese drei Lehrertypen spreche, möchte ich erstmal zunächst zeigen, wie der Buddha mit Lehrern umgegangen ist, als er anfing. Der Buddha war nämlich ein Mensch. Ja, der war kein Gott, der war ein Mensch. Der war auch kein Bodhisattva nach seinem Selbstverständnis, sondern ein Bodhisattva war er nach seinem Verständnis an dem Punkt, wo er von zu Hause ausgegangen ist und gesagt hat, bis ich es erreicht habe, will ich kämpfen, um die höchste Erleuchtung zu erreichen. Das ist die Definition von Bodhisattva. Danach ist er kein Bodhisattva, sondern ein Buddha. Das ist ein Titel, eine Bezeichnung. So, der Buddha selber hat natürlich dieses Asketentum, das ihn angezogen hat, das er praktiziert hat am Anfang seiner Zeit, nicht erfunden, sondern er ist in diese Gesellschaft hineingeboren, in der es Brahmanen gab. Das sind diese alten, nicht hinduistischen, dieser Ausdruck ist ehrlich gesagt etwas später gekommen, sondern die brahmanische Überlieferung gehalten haben, die Veden rezitiert haben, übrigens auch mündlich, genauso wie im frühen Buddhismus wurde es nicht aufgeschrieben, sondern mündlich rezitiert. Und diese alte Religion hatte diesen Priesterstand des Brahmanen und Brahmanenschüler. Ja, von diesem Verhältnis rede ich nicht. Es gibt auch den Sisa, den Schüler einer Schule oder den Lehrling. Das ist nicht das, was wir meinen im religiösen Kontext, also im Kontext von Verwirklichungsschüler. Und der Buddha hat diese Brahmanen sowieso neu interpretiert, hat gesagt, ein echter Brahmane ist nicht ein Priester, der sozusagen der Diener, der Könige ist und Opfer für sie ausführt und so. Ein echter Brahmane ist jemand, der das höchste Ziel durchschaut hat und verwirklicht hat, also eigentlich das, was wir heute oder später Arahant nennen. So, und als Pendant zu dieser Priesterschaft, dem Klerikus, wenn man so will, gab es diese freien, umherziehenden Wahrheitssuchenden, die wir dann Asketen, Samanas nennen. Ne? Wanderasketen verschiedener Couleur. Also manche mit langen Haaren, die sie nie schneiden, manche rasiert wie Ausgestoßene oder Verurteilte. Buddha hat sich auch für Rasur entschieden. Andere haben diese und jene Gebärden. Es gab ganz verschiedene Schulen. Der Buddha hat das gesehen, hat gesagt, die suchen nach einem Bedeutung des Daseins und das will ich auch. Und hat sich erstmal diesen angeschlossen und da hat er dann gesucht, wer sind die bekannten Lehrer, wo kann ich was lernen. Und da war der erste Lara Kalama. Lara Kalama hat, was der genau gelehrt hat, wissen wir gar nicht, aber wir wissen, was er dem Buddha beigebracht hat, weil das hat der Buddha erzählt. Das war einer der höheren Verwirklichungen, die nach den ersten vier Jhanas kommen. Das müsst ihr jetzt nicht verstehen, aber das sind sehr hohe meditative Vertiefungen. Aber aus Bemerkungen des Buddha wissen wir auch, dass er auch ein Lehrsystem hatte. Und dass der Buddha gesagt hat im Nachhinein, damals haben die Leute, die dort mitgemacht haben, gesagt, ich weiß, wenn sie nicht wussten und ich habe es genauso gemacht. Und er hat das durchschaut und hat gesagt, der Lara Kalama hat Eifer und Verstand, er hat was erreicht, ich kann das auch erreichen, hat sehr stark trainiert und hat dann festgestellt, das ist nicht das Endziel, das ist schön und brauchbar, aber das ist nicht das, wofür ich ausgezogen bin in die Heimatlosigkeit. Und dann hat er natürlich nicht, ist er da nicht geblieben, sondern er ist zu dem Lara Kalama gegangen und hat ihm von seiner Verwirklichung berichtet oder von seinen Ergebnissen. Und er hat ihm das bestätigt, hat gesagt, so wie du bist eigentlich an dem Punkt angekommen, so du bist mir ebenbürtig, lass uns zusammen diese Gruppe führen oder also nimm einfach sozusagen höhere Position ein. Und der Buddha hat gesagt, nein danke, ich gehe lieber weiter, das ist nicht das, was ich suche. Danach ist er zu einem sogenannten Udaka Rama Puta gekommen. Puta heißt Sohn, Rama ist dann sein Vater, der Sohn des, vielleicht auch nur Schüler des Rama, das kann man nicht genau verifizieren. Und diese Udaka war wahrscheinlich Upanishadenlehrer. Die Upanishaden waren relativ beliebt in der Zeit. Das war so eine Renaissance der brahmanischen Religion, aber mit Veränderung. Das weiß man aus bestimmten Äußerungen, die der Buddha gemacht hat. Und bei diesem Udaka Ramaputta hat er auch eine dieser höheren Vertiefungen gelernt. Höhere Vertiefung, was für ein netter Widerspruch, ne? Aber so heißt das. Meditativen Versenkungen erlebt. Und dieser Udaka Ramaputta hat dasselbe aber nicht verwirklicht. Der war sehr ehrlich, das finde ich irgendwie begeisternd. Als er dann zu diesem Ramaputta ging und der vom Berichter hatte gesagt, so wie mein Vater oder so wie Rama, hat er nur, so wie Rama, so hast auch du das verwirklicht. Und er hat sozusagen nicht gesagt wie ich, sondern wie mein Vater. Der hat also was weitergegeben, was er von seinem Lehrvater oder wirklichem Vater wusste. Und der Buddha hat das verwirklicht und hat gesagt, ihr beiden seid eins, du sollst jetzt hier an der Spitze stehen und diesen Sangha, diese Gemeinschaft anführen. Du bist jetzt hier der Lehrer. Und der Buddha hat gesagt, vielen Dank, aber das ist nicht das, was ich möchte und ist gegangen. So, daran kann man schon mal sehen, wie der Buddha mit Lehrern umgegangen ist. Er hat also keine lebenslängliche Abhängigkeit für sich in Anspruch genommen, sondern er hat sie funktional benutzt, was sie zu sagen hatten und zu lehren hatten, soweit ausprobiert und dann das für sich selbst entschieden. Danach ist ja bekannt, dass der Buddha dann diese fünf Freunde gefunden hat. Woher die kamen, weiß man nicht genau, vielleicht auch aus diesen verschiedenen Schulen. Und die haben mit ihm zusammen praktiziert und er war der intensivste Asket und die haben alle geglaubt, er wird es schaffen und haben ihm auch geholfen zu trainieren. Und er hat dann in dieser sehr starken Askese irgendwann gemerkt, das ist nicht der Weg, hat diesen berühmten mittleren Weg entdeckt zwischen zu viel Anstrengung, Weltlichkeit und auch im philosophischen Sinne zwischen den Extremen. Madhyamika kommt daher. Und dann haben sie ihn verlassen, weil sie dachten, der ist jetzt nicht mehr so asketisch wie vorher. Und er hat dann sich zurückgezogen in Uruvela, dem heutigen Bodh Gaya, und hat dort unter einem Baum in einer Woche durch Anstrengung und Entschiedenheit den Schluss seiner Praxis erlebt und hat die volle Erleuchtung erlebt. Und nach dieser vollen Erleuchtung gab es erst ein paar Wochen, wo er sich mit Dingen beschäftigt hat, innerlich und dort geblieben ist. Aber als er dann losgehen wollte, um seine früheren Mitstreiter zu finden und ihnen davon zu berichten. Er wäre auch gerne übrigens zu seinen Lehrern wieder gegangen, das hat er erwogen. Er hat gesagt, die haben wenig Staub auf den Augen, die würden das verstehen, aber die waren leider gerade verstorben alle. Und er wollte eben zu diesen 5 Asketenfreunden und dann hat ihm auf dem Weg ein Ajivaka, also ein Meditier, ein Rasterlocken-Asket getroffen und der hat ihn gefragt, boah, deine Augen leuchten ja so, wer ist denn dein Lehrer? Ne? Und das ist genau das, was man auch immer hört, seit ich nicht mehr im tibetischen Buddhismus bin. Aber wer ist dein Lehrer? Irgendjemand muss doch dein Lehrer sein, das kann doch gar nicht wahr sein, wie denn nur der Buddha oder so. Das war auch damals die Frage, wer ist dein Lehrer? Woher hast du das? Und der Buddha hat ehrlich gesagt, ich bin der höchste Lehrer. Das Wort, was er da benutzt hat, war Satta, ne? Der höchste Lehrer, der Lehrbegründer. Satta, das erkläre ich noch. Ja? Und dieser Asket hat dann zwar trotzdem er imponiert, weil er gesagt hat, ja, alles gut, also hat ihm das nicht geglaubt und ist gegangen. Und der Buddha hat danach auch nicht mehr so direkt sich geoutet. Also auch ein Buddha lernt Methodik und er hat es auf andere Weise dann gesagt. Aber er hat erstmal so gesagt, ich bin der höchste Lehrer, außer mir gibt es keinen anderen. Das kommt nicht von einem Dhamma eines anderen. Und dann ist der Buddha ja zu seinen 5 Asketenfreunden in Sarnat, in der Nähe von Varanasi heißt das heute. Varanasi, ja, Benares, sagen auch manche, und Kasi hieß es mal in alter Zeit. Kann man immer noch hingehen, ist ein bekannter Ort. Und da hat er ja diesen 5 Asketen seinen Dhamma erzählt. Die wollten es erst nicht hören, waren dann aber sehr schnell überzeugt. Und er hat dann seinen Dhamma erklärt. Und die haben das Gleiche erlebt. Die haben auch diese Verwirklichung erlebt. Und dann war dort an dem Ort, fing so eine Erweckungsbewegung an, müsste man sagen, obwohl das ein christliches Wort ist. Viele junge Leute, junge Männer vor allen Dingen, sind Schüler geworden. Und die wurden alle vom Buddha selber ordiniert. Und das wurde so viel, dass der Buddha gesagt hat, und der Buddha hatte auch andere Absichten, der wollte nochmal zurück zu bestimmten Asketen, die er kannte und in Magadha noch was wirken und dann hat er die losgeschickt. Das ist das erste Mal, wo auftaucht, dass der Buddha, dass sozusagen Schüler des Buddhas Lehrer wurden. Und das war nur funktional. Er hat gesagt, geht irgendwo hin, nicht den gleichen Weg und erzählt den Dhamma, also lehrt den Dhamma, ja. Das war rein funktional. Die hatten nicht die Aufgabe, Lehrer für alle Zeiten zu werden. Die haben nicht gesagt, ich habe eine Lehrerlizenz bekommen, sondern die haben gelehrt und sind zurückgekommen, haben die Menschen, die dann Interesse hatten, zum Buddha bringen wollen und zur Ordination. Und das ist das nächste Problem entstanden, dass der Buddha das gar nicht alles alleine leisten konnte. Und dann hat er eine neue Form erfunden. Er hat gesagt, ab jetzt werdet ihr diese Leute ordinieren. Hat gesagt, wie? Und dann ist der Upachaya entstanden. Das heißt, der Ordinationsvater, der einem hilft, dieses Upasampada, um dieses Fern rausgehen aus der Welt, um sich darauf vorzubereiten und diese Zeremonie durchzumachen, um Mönch zu werden. Der war auch kein Lehrer, sondern ein Mentor. Ja? Und dann ist das weiter gewachsen und dann waren die Upachayas, waren auch alle ausgelastet und dann ist die nächste Stufe entstanden, dass jemand nämlich, dass es Acharyas geben musste, also solche, die neben dem Ordinationsvater dann in Wirklichkeit jemand anders hatten, der ihnen dann die ersten Schritte beigebracht hat. Und das ist bis heute so. Es gibt im Sangha den Upachaya, Ordinationsvater, das ist meist ein anderer als der Acharya, manchmal ist es der gleiche. So, das und das ist gut, dass man was notiert, dann vergisst man nicht, was wichtig war. Ja. Ich habe das gestern Nachmittag so in einem Rutsch in einem Café mal schnell aufgeschrieben, aber ich will das bewusst deskriptiv machen, weil das sonst zu umfangreich wird. Der allererste Schüler des Buddha, ich meine jetzt Sangha-Schüler, ne, war ja eigentlich Anya Kodanya, ne? Kodanya. Kodanya ist einer dieser 5 Asketen, der war der Erste, der den Dhamma verstanden hat und verwirklicht hat. Könnt ihr mich übrigens alle verstehen?
Ja, gut.
Und dieser Anya Kodanya ist niemals ein Lehrer des Sangha geworden. Uns ist nicht mal bekannt, dass er irgendwo große Reden gehalten hätte. Wir kennen seine Verse, die sind sehr schön. Ja, aber er ist derjenige, der als Erster verstanden und verwirklicht hat. Er ist niemals dadurch Patriarch in der sukzessiven Lehrer-Schüler-Übertragungslinie geworden. Er ist kein Mahatera geworden, dem alle gefolgt sind. Er ist kein Hauptschüler des Buddha geworden. Er ist einfach er geblieben. Ja? Deswegen, es gibt sowas nicht im alten Buddhismus. Da könnt ihr lange suchen. Das gibt es nicht. Nicht mal Sariputta. Also das ist, ich habe über Sariputta schon erzählt, das kann man nachhören. Sariputta, als Sariputta und Mahamoggallana zum Buddha gekommen sind, wusste der Buddha sofort, das sind meine Hauptschüler. Und er hat sogar gesagt, als die noch lebten, die werden nach mir den Dhamma weiter begründen und weitertragen. Aber die sind vor ihm gestorben. Also auch ein Buddha hat keine Prophezeiungsfähigkeiten. Die sind vor dem Buddha gestorben. Und als der Devadatta Nachfolger werden wollte, hat der Buddha gesagt, also das würde ich nicht mal dem Sariputta übergeben. Es gibt nach mir keinen Nachfolger. Ich übergebe den Sangha nicht an irgendjemanden und schon gar nicht an dich natürlich, ne? diesen Devadatta. Nicht mal Ananda. Ja? Ananda war der Belehrteste, also vom Sinne von Lernen, Memorieren. Ne? Und man kann so das finden, wo nach dem Paranibbana des Buddha Könige und Kaufleute zum Buddha gekommen, zum Ananda gekommen sind und haben praktisch sich informiert und Auskunft geholt und haben auch gesagt, wer ist denn jetzt eigentlich euer Nachfolger? Ne? Und haben das von ihm erwartet, weil er praktisch immer so der Spokesman vom Buddha war lange Zeit, 25 Jahre lang. Und eigentlich fast alles wusste, was passiert ist, alles sich merken konnte. Aber auch er hatte diese Position nicht, denn der Buddha hat zu ihm gesagt, nach mir braucht ihr keinen Nachfolger. Der Dhamma ist wohlgelehrt, der Dhamma ist euer Lehrer. Und das bleibt bestehen für immer. Ja? Auch nicht der Mahakassapa, der nicht nur im Mahayana immer angeführt wird als der Nachfolger des Buddha. Der wird auch im Theravada so angeführt, im letzten Vinaya-Buch. Ich habe die alle studiert. Ich kann da gerne in Streitgespräche gehen, wenn ihr wollt. Das letzte Buch im Vinaya, das ist in Sri Lanka verfasst worden. Ja? Das ist aber auch in anderen Vinaya genauso. Da wird plötzlich eine lineare Übertragungslinie vom Buddha und so weiter bis zu den heutigen Mahateras begründet. Und da ist natürlich Mahakassapa an zweiter Stelle nach dem Buddha, weil er den Sangiti, das Konzil geleitet hat. Und dann gibt es in anderen Schulen, in der Sarvastivada-Schule gibt es die Überlieferung, und da gibt es so einen Berg, den man besichtigen kann, weil diese Überlieferung sehr, da war ich auch, da sagt man, der Mahakassapa ist noch immer in diesem Berg, weil er hat vom Buddha die Robe bekommen, das ist das Zeichen, dass er jetzt der Träger dieser Übertragung ist, und dann geht das so weiter. Die Zen-Überlieferung geht aufeinander zurück und teilweise auf Mahakassapa, die Mahayana-Überlieferung auf Mahakassapa mit dieser Geschichte mit dem Lotus in der Hand und so weiter. Aber das findet sich hunderte Jahre später als Idee. Ja, das findet sich nicht in diesen alten Texten. Und das ist wasserfest. So, gelehrt wurde also im Sangha aufgrund von Lehrbegabung und von Wissen, ja, und von Erkenntnis und Verwirklichung, aber nicht aufgrund eines Amtes, einer Wiedergeburt, einer patriarchalen Übertragungslinie oder noch nicht mal aufgrund von Erleuchtung. Im Gegenteil, die besten Lehrer waren die, die eher davor waren, wie Ananda. Das sind die besseren Lehrer. Stromeingetretene sind viel bessere Lehrer als solche, die das Ziel erreicht haben. Weil was gibt es für die zu lehren? Du musst sie erst mal fragen. Ne?
Außer Sariputta. Also dann hat der Buddha ja sehr... Der war verwirklicht, hat ihn sehr gelobt.
Aber der, als Lehrer. Danke. Aber der hat auch gelehrt erst nach diesen zwei Wochen Training. Ne? Ja. Der hat nicht vorher gelehrt. Genau. Aber nach diesen zwei Wochen war er der Höchste. Der war der General des Dhammas. Das steht fest. Aber auch der hat nicht so viel gelehrt, wie man meint. Der Ananda hat viel mehr Gespräche geführt. Ne? So. Es tut mir leid, ich muss leider sagen, nach Sicht des frühen Buddhismus, auch historisch, gibt es keine Lehrer-Schüler-Übertragungslinie. Das gibt es nicht. Das ist eine Erfindung. Es gibt eine andere Übertragungslinie und die passt auch vom Vokabular im Tibetischen, das ich mal gelernt habe, und Sanskrit mit unseren Wörtern überein. Das heißt Pitaka. Pitaka ist im Grunde genommen von der Wortbedeutung her, wenn wir einen Berg abtragen oder eine Grube graben, dann würden wir einen Korb nehmen damals und Erde reinmachen und dann gibt es eine Kette von vielen Leuten und man überträgt einen Korb. Und so dann werden eine Sache in die Hand des anderen gegeben. Und dieser Korb an Lehrreden, das ist die Übertragungslinie. Und die ist niemals von Herz zu Herz, von einem Schüler zum anderen, von einem Patriarch zum anderen übergeben worden, sondern das waren immer parallele Übertragungslinien von Sammlungen. Eine Sammlung ist zum Beispiel diese Anguttara Nikaya, eine andere ist Majjhima Nikaya oder Kudaka Nikaya oder auch nur eine bestimmte Gruppe, sogar auch von Laien. Das ist nicht nur Sangha-spezifisch, also Mönch-spezifisch, die haben das nur an sich genommen, haben gesagt, das ist unsere Aufgabe. Aber im frühen Buddhismus ist sogar von einer Frau etwas memoriert worden, Itivutaka, was weitergegeben wurde an den Sangha natürlich, die Zeit dann das zu rezitieren und später niedergeschrieben wurde, aber auch Laien haben Belehrungen gehört und die übertragen. Ja, und das ist nicht sozusagen, da ist niemand gewesen, der gesagt hat, also hiervon, wir machen jetzt hier eine Redaktion, sondern das kann man gar nicht memorieren alles. Das kann man nachlesen in allen historischen Werken, da mussten Mönche manchmal von einem Kloster zum anderen geschickt werden, damit sie diese Texte auch lernen, weil es so viel waren. Und das waren immer Parallele. Es gab sogar Dayakas, hießen die. Es gab Majjhima Dayakas, Diganikaya Dayakas und so weiter. Es gab verschiedene Spezialisten für diese Überlieferung. Und natürlich sind die mit der Zeit ein bisschen stereotyper geworden. Natürlich sind Einschübe, Veränderungen und so weiter. Diese Prozesse sind erkennbar für jemanden, der Pali studiert. Der kann das erforschen, dass man da kritisch-historisch angehen muss. Aber was überwiegend ist, ist, dass diese Texte vom Inhalt und von der Lehre des Buddha und auch von historischen Gegebenheiten sich nicht widersprechen. Es gibt hier und da Stellen, wo man sagt, das muss man im Graubereich lassen, das ist kryptisch, aber es ist sehr schwer. Die ersten Forscher, keine Buddhisten, haben gesagt, es ist für uns unfassbar, man findet keinen Widerspruch. Ne? Und das ist nicht attraktiv, weil irgendwas, was gut überliefert ist, kann ja nicht sein. Ne? Ach, du willst es fragen, ne?
Ja. Hat man also praktisch, ist dadurch ein Kollegium entstanden.
Ein Kollegium, super, ja. sehr gutes
also,
Wort. Ja.
Sprich, stell dir das so. Verschiedene Orte mit gleichrangigen Leuten, die im Diskurs sind und versuchen.
Nein, kein Diskurs. Das ist
Diskurs. Die aber im Gespräch sind und versuchen.
Nein, auch nicht. Lass mich es dir erklären. Da ist ein alter Mönch, der hat über Jahre hinweg einen Text, was wir heute jetzt als Text haben, hat eine Rezitation gelernt. Und die Erklärung, die richtige Betonung, die richtige Bedeutung. Und dann hat er einen Schüler und sagt, das ist mir auch passiert, das Mönch ist bis heute noch so Tradition, hock dich hin und dann spricht er dir das vor und du sprichst es nach. Und das geht so lange, bis du einen langen Textkorpus wiederholen kannst. Und dann im zweiten Volkszug erklärt er dir bestimmte Bedeutung, korrigiert sofort deine Aussprache sogar, also die Intonation sogar. Ne? Also du kannst doch nicht mehr ordiniert werden mit der falschen Intonation, obwohl die dann von Ort zu Ort lokale Abwandlungen hat. Aber so ist das gewesen und ist es bis heute. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, jeder Mönch kann nach einer gewissen Zeit ein Buch, das heißt Patimokkha, die Regeln der Mönche, auswendig in Pali sagen, ob er diese Sprache kann oder nicht. Das ist möglich. Der Patimokkha liegt da im Regal, das ist ein ziemlich langer Text, aber das hört man alle zwei Wochen, muss das auswendig 45 Minuten durchrezitiert werden in wahnsinniger Geschwindigkeit. Und dabei lernt man übrigens auch Pali. Ja? Und so ist es übertragen worden in Burma, in Sri Lanka, in Thailand und auch übrigens in den Mahayana-Schulen, weil Mahayana-Schulen haben den gleichen Sangha. Die haben nicht, das ist eine philosophische Richtung, die berechtigterweise gegen eine scholastische Überhöhung der buddhistischen Lehre entstanden ist. Eine sehr wichtige Reformation im Buddhismus, aber die Mahayana-Schulen haben den gleichen Sangha, die gleiche Überlieferung. Das heißt, wir sprechen nicht von einer schulspezifischen Überlieferung, sondern das ist sozusagen Common Heritage. Ja, das gehört uns allen, diese Überlieferung. Die sind im tibetischen Kanon, findet man auch Teile davon, aber nicht mehr so viel, weil die anderes Bedürfnis hatten zu sammeln. Und auch da ist es so, dass die Tibeter, du kennst das, ne? Also den ganzen Shantideva kann ein junger Mönch irgendwann auswendig lernen und ihm wird das so beigebracht. Ja. So, ich
hätte auch ganz kurz noch eine Frage. Ihr,
wenn's geht. Nur eine Frage, könntet ihr das für den Schluss aufheben?
Am Ende, weil sonst verliert ihr.
Würdest du das vergessen, wenn du es nicht fragst, Ted?
Nein.
Super. So weit, was die Übertragungslinie anbelangt, ja. Ich weiß, dass es anderes Verständnis gibt und das respektiere ich sehr, aber man muss einmal sagen, im alten Buddhismus sind die Dinge sehr überprüfbar. Shaila lernt jetzt seit ein paar Jahren, also liest sich durch diesen Korpus durch, das dauert ungefähr 2 Jahre. Das ist viel Arbeit, ne? Am besten geht es in Englisch. Und alles, was ich ihr jemals beigebracht habe, ist für sie sofort überprüfbar. Das ist Übertragung. Übertragung von Dhamma, nicht Herz zu Herz, nicht esoterisch. Das kennen wir nicht im alten Buddhismus. Ja? So, jetzt komme ich zu den Lehrertypen. Ja? Übrigens muss ich noch sagen, das muss ich nicht sagen, das kommt später. Ich versuche mich zu beeilen, weil ich auch gar keine Uhr sehe. Okay. So, das erste ist der Guru. Ja? Der Guru von der Wortherkunft heißt der Große, der Gewaltige, kann aber auch heißen jemand, dem man das Fähnchen hinterher trägt. Ja? Diese Bedeutung gibt es auch. Ja? Und hat genau die Bedeutung zu der Zeit des Buddha gehabt, wie er auch heute in unseren Ohren klingt. Das ist nämlich jemand, der überhöht wird als Lehrer. Ja? Der emotional verehrt wird durch Hingabe, Devotion, durch Bhakti heißt es in Sanskrit, ja? Durch Guruji, Guruji, Guruji. Ja, das gibt es heute noch. Ne? Oh, my sweet Lord, Hare Krishna Lama, Hare Hare Rinpoche. Diese emotional Hingabe, das produziert ein Guru. Ja? Das ist zur Zeit des Buddha so gewesen und das ist heute noch so. So, dass ein Guru ist jemand, dessen Name man wie ein Mantra wiederholt. Ne? Bhagava, Bhagava oder... Oder Karmapa, Karmapa, das ist das Gleiche. Ja, so war, es ist so. Ein Lehrer, der Buddha wird, den kann man mantramäßig wiederholen. Er kriegt gottähnlichen Status oder genießt gottähnlichen Status und steht an der Spitze seiner Übertragung alleine da. Ja, während andere Lehrer, von denen ich später rede, die können nebeneinander in einem Kloster sein, die können auch sich gegenseitig unterhalten und ergänzen, aber ein Guru ist unantastbar an der Spitze. Das war so zur Zeit des Buddhas und das ist heute so bei uns und in Indien. Wir haben kein falsches Verständnis von dem Wort Guru, wir haben das Richtige. Genau das, was die Leute verstehen unter Guru, das war das. So, wer macht einen Guru? Natürlich seine Schüler, ja, seine Anhänger. Ohne Anhänger, die ihn verehren, gibt es kein Guru. Also, keiner von euch könnte sagen, ich bin ein Guru, wenn er nicht Anhänger hätte. Die Schüler machen den Guru. Und wer kann kein Guru werden? Nur ein Mensch, der herausragende Fähigkeiten hat, charismatisch, möglichst schön aussieht, sonst gibt es nichts zu bewundern. Ja? Sonst wäre es nicht möglich. Er muss verehrbar sein. Ja? Die psychologische Folge eines Gurus ist wunderbar. Ja? Zu einem Guru-Familie zu gehören, ist nichts ist identitätsstiftender und macht glücklicher, als in der Gemeinschaft von Anhängern eines Guru zu sein. Ich habe es selber erlebt und genossen. Ja. Es ist wunderbar. Es ist so ungefähr, ich war nie Fußballfan, aber wenn ein Fußballfan auf dem Fußballfeld sagt, ey, du bist auch HSV-Fan, ja, wir werden gewinnen. Diese sofortige Verbundenheit, weil man die gleiche Attraktion empfindet. Oder wenn du, was weiß ich, ein Gewehrfan oder ein Autofan, mal, was für ein Auto könnte es geben, sag mal ein Porsche oder so. Wenn jemand Porsche-Fan ist und trifft einen Porsche-Fan, die haben eine gemeinsame Liebe, das ist identitätsstiftend. Sofort bist du auf einer Linie, sofort ist das ein Bruder oder eine Schwester, sofort ist Vertrauen da, das ist enorm. Und was daraus entstehen kann, ist umwerfend. Du kannst Berge versetzen. So eine Gemeinschaft kann in 0,nichts Zeit können die Riesenhäuser kaufen, Organisationen auf den Markt bringen, das bewundert man nur. Und dahin zu kommen, ist das Gefühl, ich gehöre zu etwas wirklich Großem. Das ist das, was ein Guru erreicht, ja, weil man nämlich sein eigenes Denken nicht mehr mitschleppen muss, ja, sondern man weiß, das ist unantastbar, auf jeden Fall richtig, auch wenn er was Verrücktes macht, das ist irgendwie alles ein Happening und man erlebt das gemeinsam, das hat eine wahnsinnig glücklich machende, identitätsstiftende Wirkung. So.
Jetzt muss ich fragen, das Guru sein oder das Anhänger sein?
Das Anhänger sein. Das danke für die Frage. Umgekehrt auch, der Guru ist ein Typus von Mensch, der in der Gemeinde, in diesem Hype beliebt zu sein und Aufmerksamkeit bekommen zu Höchstform anläuft. Wenn ich habe bestimmte Gurus, ich hatte selber einen, das ist nicht ist für mich nicht, also ich spreche da nicht aus der Idee heraus. Wenn du mit ihm auf dem Bett sitzt so, und ein Gespräch führst, ist es vielleicht ein alter Mann, der sehr, sehr nett ist, aber mir nicht. Aber wenn er in der Gemeinschaft, wenn jemand in der Gemeinschaft ist, wo er wahnsinnig verehrt und hochgehalten wird, du weißt gar nicht, was für eine Energie der entwickeln kann, was für ein Segen der spürbar ist. Das ist Wahnsinn. Und das kann man nicht leugnen. Der Guru selber lebt von seinen Schülern und die Schüler leben vom Guru. Das ist beides so. Aber ich meinte natürlich das Happening für die Schüler, ne? Ja, zu einer richtig großen Sache zu gehören. Ja, ich rede von so einer Erscheinung, wie Osho zum Beispiel war, der Bhagavan, ne, Bhagwan. Ja? Es gibt heute noch Leute, obwohl das völlig schief gegangen ist, die sind happy, dass sie dabei waren. Das war die größte Zeit ihres Lebens. Ne? So, first of all, Entschuldigung, das war Englisch, der Buddha war kein Guru. Ja, der Buddha war kein Guru. Er hat keine Gurus hervorgebracht, er wurde nicht Guru genannt, er hat sich nicht Guru genannt, niemand hat ihn je so betitelt. Das einzige Vorkommen dieses Wortes Garu oder Guru im Pali-Kanon ist negativ. Ja? Ein Beispiel ist das Kalama-Sutta, das ist eines der bekanntesten Suttas im Westen. Ja? Die Kalamiter war eine Volksgruppe, die hatten das Glück, dass viele Asketen durchzogen und die haben immer was anderes gehört. Und dann, als der Buddha kam, haben sie gesagt, also wir sind völlig verwirrt, wir hören immer was anderes. Der eine sagt so, der andere sagt so und die machen sich irgendwie gegenseitig schlecht, wissen gar nicht mehr, wem wir folgen sollen. Der Buddha sagt, das kann man sehr gut verstehen, ihr habt echt einen Grund, verwirrt zu sein. Und dann sagt er eine ganze Reihe von wichtigen Kriterien, wie man eine Lehre beurteilen soll. Ein Kriterium davon, das ich jetzt benutze, ist, ihr sollt nicht zu einem Mönch oder Asketen, ihr sollt ihm nicht folgen, weil er sagt, das ist unser Lehrer. Das ist ein nicht hilfreiches Kriterium, zu sagen, ja, aber das ist mein Lehrer. Ich folge ihm, weil er mein Lehrer ist. Sondern das soll man nicht machen. Neben anderen wichtigen Kriterien wohlgemerkt. Ne? Es gibt andere, aber jetzt in diesem Talk geht es um Gurus. Und er hat gesagt, was jemand sagt, soll man, es gibt schon ein Kriterium. Ne? Und das Kriterium ist nämlich, was er sagt, ist es, wenn man es tut, für andere und für einen selber heilsam. Und heilsam ist so definiert, wird Gier, Hass und Verblendung weniger oder wird es mehr? Und danach entscheidet man, ob die Lehre eines Menschen sinnvoll ist oder nicht. Ja? Nicht danach, dass er mein Guru ist. Ja? So, ohne den Typus Guru gäbe es natürlich keine Crazy Wisdom. Ja? Weil nur einem Guru gesteht man zu, etwas Verrücktes zu machen, was jenseits meiner Überprüfbarkeit ist. Wir haben uns da vorher ein bisschen drüber unterhalten. Im alten Buddhismus gibt es auch eine Form von verrückter Weisheit, dass man nämlich nicht versteht, was jemand meint und der kann etwas Ungewöhnliches tun. Aber was es gar nicht gibt, ist, dass ein Lehrer oder der Buddha selber unethisch handeln würde zu meinem Besten. Das gibt es nicht. Das könnt ihr vergessen. Der Buddha war ethisch auf höchstem Niveau bis zum Ende seines Lebens. Wenn er etwas geschenkt bekam, was er gesagt hat, dass die Mönche nicht benutzen dürfen, hat er gesagt, das kann ich nicht annehmen, das kann ich nicht benutzen. Wenn es unbedingt sein muss, hat er es angenommen und da stehen lassen. Der hat als Böttelmönch gelebt, der hat auf dem Boden geschlafen, der hat einmal pro Tag gegessen, der hat nicht für sich in Anspruch genommen, dass er über der Ethik steht, die er gelehrt hat. Es gibt keine Crazy Wisdom im alten Buddhismus. Das ist eine Erscheinung, die durch ein hinduistisches Lehrer-Schüler-Verhältnis viele Jahrhunderte später attraktiv geworden ist, die seine Relevanz hat. In zen-buddhistischen, auch in tibetischen Kreisen gibt es sehr viel sinnvolles Crazy Wisdom. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich rede jetzt aber von diesem Konzept. Dieses Konzept hat keine Wurzel im alten Buddhismus. Der Lehrer ist überprüfbar, es geht um Dhamma und der Dhamma ist niemals unethisch, sondern der Dhamma ist die Ethik. Ja? Aus der Ethik kommt die Dhamma-Praxis. Meditation vollendet die Ethik, aber hebelt sie nicht aus. So, jetzt komme ich zum Satta. Deva, also Satta Deva Manusanang, chanten wir hier jedes Mal. Ein Satar der Götter und Menschen oder der himmlischen und menschlichen Wesen, das ist ein Wort für Lehrer. Ein Sattā ist ein Begründer einer Lehre oder eines Dhamma oder eines Lehrsystems. Er ist der höchste Lehrer in seiner Richtung, in seinem Dhamma und dadurch der Religionsstifter. Und das hat der Buddha tatsächlich für sich in Anspruch genommen. So hat er sich selbst bezeichnet. Und dieser Sattā hat auch keinen Nachfolger. Das heißt, wenn ein Sattā verstorben ist, wer dieser Lehre folgt, der orientiert sich weiterhin an dem, was der Sattā gefunden hat. Das hat der Buddha für sich in Anspruch genommen. Ich bin der Sattā der Menschen und der Götter oder der himmlischen Wesen. Und in ihm, also im Buddha, wurzelt alle Belehrung, alle buddhistische Belehrung. Der Buddha hat den Weg zur Erleuchtung gefunden, nach seinem Selbstanspruch und nach dem Verständnis seiner Schüler. Er ist der Dhamma, er ist Erkenntnis und Weisheit, er ist der, der weiß, er ist der höchste Lehrer, in ihm wurzeln alle buddhistischen Lehren, an ihm werden sie gemessen, er ist der Tathagata, der zur Wahrheit angekommene, der Sugata, der in Freude gegangene, der Bhagava, das ist ein Titel für Erhabener, der Muni,
schweigsame Weise.
Der Weise, ja. Im Buddhismus weniger schweigsam, aber immer noch weise. Er ist der Buddha. Und der Buddha hat gesagt, es ist unmöglich, dass in einem Äon, in einem Zeitalter, zwei Buddhas zur gleichen Zeit erscheinen. Ja? Solange dieses Äon besteht, also solange der Buddha Dharma, so wie wir ihn kennen, bekannt ist, kann man es nie besser sagen als der Erhabene selber, denn er hat es aus sich heraus, als Sammasambuddha, als von sich heraus vollendeter, vollkommen erleuchteter gefunden. Und das wird niemand, der sich Lehrer nennt, wiederholen können, weil jeder, der sich buddhistischer Lehrer nennt, darauf aufbaut, was der Buddha mal entdeckt hat. Wer das dennoch tut, der ist ganz einfach ein neuer Religionsstifter. Punkt. Der ist kein buddhistischer Lehrer. Als Beispiel möchte ich geben aus diesen Texten, an unzähligen Stellen haben die Mönche, wird berichtet, dass die Mönche zum Buddha, also mit dem Buddha zusammensaßen, oft abends, und der Buddha hat ein Statement gemacht oder ein kleines Teaching gegeben. Und dann ist er in seine Kutti zurückgegangen und hat da meditiert. Der Buddha hat viel meditiert, auch als er leuchtete. Er hat sein ganzes Leben in Meditation verbracht. Das war sein glückliches Verweilen. Und dann saßen die jungen Mönche oder auch Älteren und haben sich gefragt, was genau war damit gemeint? Und haben sich nicht getraut, den Buddha zu fragen, der war weg. Dann sind sie zu dem nächsten Mönch gegangen, der einen guten Ruf hatte, sowas zu erklären. Oft ist es Mahakachana gewesen zum Beispiel. Oder? Und dann ist immer das Gleiche passiert. Dann sind sie in die Kutti von diesem älteren Mönch gegangen und der hat gesagt, ihr Idioten, vor euch saß der, der weiß, der Meister selber. Ja, der Dhamma war vor euch, er ist der, der weiß, er ist der Dhamma und ihr fragt mich, was, ich kann euch da nicht, kann dem nicht das Wasser reichen. Aber wir trauen uns, also das ist meine Interpretation, die haben nicht gesagt, wir trauen uns nicht, aber ja, aber kannst du es uns trotzdem erklären? Und dann hat er gesagt, okay, ich will es trotzdem sagen. Und dann hat er was erklärt und zwar genau so, wie er selber vom Buddha verstanden hat. Und dann hat er gesagt, jetzt aber ab, zurück und fragt den Erhabenen und der hat es dann wiederum bestätigt oder ergänzt. Das ist das, was Lehren im Sangha bedeutet. Man kann es nie besser sagen als der Erhabene selbst. So, wer nach dem Buddha, also als Sattā auftritt, habe ich gesagt, ist ein neuer Religionsgründer. Das war zum Beispiel, um modernen Lehrer nicht zu nennen, der Bhagwan, der Osho. Ne? Der war ein Religionsgründer und wurde auch später so genannt in Amerika. Der hat sich damit gerechtfertigt. Der hat versucht, der Verhaftung oder Ausweisung zu entkommen, indem er sagt, das ist ja ein Religionsstifter, kann er nicht gehen, aus Amerika weggehen. Wer sich ein Buddha nennt oder von seinen Schülern dafür gehalten wird, Methodik hin und her. Ja? Es gibt die Methodik, dass man denkt, je höher man den Lehrer sieht, umso besser, aber nicht im alten Buddhismus. Im alten Buddhismus gibt es keinen zweiten Buddha. Ja, Methodik hin und her. Jemand, der sich Buddha nennt, gründet eine neue Religion. Ja, weil wir sind alle Schüler des historischen Buddha. Auch die Schulen, die sagen, dass sie Buddhas haben, wenn du sie fragst, woher sind eure Texte, eure Überlieferungen? Vom historischen Buddha. Ja. So, der begründet eine neue Religion, auch wenn diese buddhistisch genannt wird. Man kann eine Religion buddhistisch nennen und sie kann trotzdem vom historischen Buddha abweichen. und neu.
Der Jainismus entstanden?
Bitte?
Nach dieser Erklärung ist vielleicht so der Jainismus entstanden?
Nee, der war schon zur Zeit des Buddha. Das ist eine interessante Frage. Der Mahavira, wie er später nannte, Nigantha Nataputta, hieß er zur Zeit des Buddha, hat sozusagen in der Nebenhöhle praktiziert, als der Buddha noch auf der Suche war. Das ist eine ganz eigene Religion und die haben sehr viele Ähnlichkeiten, weil das wie eine Konkurrenz war. Ja, aber das ist keine buddhistische Religion, die ist eine ganz eigenständige Religion, der Jainismus. Ja. Genau, da sind aber sehr viele Ähnlichkeiten. Aber die nennen sich nicht Buddhisten.
Nur ein Wort. Es ist ja sehr spannend, dass eben in den Texten ist gerade die Auseinandersetzung des Buddha mit dem Andersfertigen oft zu lesen. Also wie sie sich in Konkurrenz sozusagen befunden haben und wie da auch versucht wurde, eben den anderen höher zu stellen und so, also was du guru-mäßig gesagt hast und so. Das ist sehr schön zu lesen, auch so historisch.
Ja. So, wie viel Zeit habe ich noch?
5 Minuten.
Okay. So. Ich komme jetzt zum wichtigsten Typus für unsere Debatte, das ist der Acharya. Ja? Wie er entstanden ist, habe ich vorhin erklärt. Es gibt auch den weiblichen Acharya, ja, das Acha oder Aya, das ist männlich wie weiblich im Orden gewesen. Die Wortbedeutung Charya ist Wandel, der Brahmacharya ist der heilige Wandel. A ist nicht Negierung, sondern hin zu einem Wandel, Acharya, hin zu einem Wandel. Ja. So, ein Acharya ist ein Vorbild, wie man wandeln soll, ja, ist deswegen ein Mentor, kein übergeordneter Lehrer, ist kein Satar. Und er hat das, was er lehrt, vorher selber auch gelernt. Das ist ein Acharya. Ob dieses Wort buddhistisch eine buddhistische Wortschöpfung ist oder nicht, kann man nicht verifizieren, ehrlich gesagt. Weil der Buddhismus hat auch die anderen Religionen und Sprachen beeinflusst in seiner Zeit. Aber in Zeit des Buddha, im Lehrsystem des Buddha, im Orden, gibt es diesen Acharya. Im Sangha verlief das so. Wenn jemand... Das war am Anfang nicht notwendig, aber mit der Zeit, als es immer mehr und mehr Mönche gab, brauchten die Anleitung. Und wenn jemand, Mann oder Frau, in den Orden eintrat, und das ist mir als Mönch auch so gegangen, dann hatte er einmal diesen Upacharya, den Ordinationsvater, der ihn ausrüstet mit Robe und Schale und so weiter, darauf vorbereitet. Und danach hat er entweder den Upacharya oder einen extra Acharya als Mentor, der ihm 5 Jahre lang beibringt, wie man als Mönch praktiziert. Da kommen minutiöse Dinge, wie man auf Almosenrunde geht, genauso wie man praktiziert, alles. Und dieses Verhältnis wird ein Nissaya genannt. Nissaya bedeutet Abhängigkeit, Dependence. Also man tritt in eine Abhängigkeit zu einem Lehrer für 5 Jahre. Mit dem ultimativen Ziel, diesen Lehrer nicht mehr zu brauchen, nicht ihm bei ihm zu bleiben, sondern nicht mehr zu brauchen. Man würde nur da bleiben müssen, wenn man das Ziel nicht erreicht hat. Da muss man noch mal eine Ehrenrunde drehen. Aber das Ziel ist, nach 5 Jahren Tschüss zu sagen und selber zu praktizieren und zu wissen, wie es geht. Und dieses Nissaya wird beschrieben als ein gegenseitiges Verhältnis von Verantwortung und Respekt und Zuneigung. Ja? Im Vinaya gibt es detaillierte Regeln dazu, auch in den Suttantapitaka trifft man die an. Und diese Regeln beschreiben genau, wie ein Schüler oder eine Schülerin sich dem Lehrer gegenüber verhalten soll, welches Verhalten, welche Art Aufwarten richtig ist und so. Und da wird genau beschrieben, wie der Schüler sich um den kranken Lehrer kümmert, genauso wie der kranke Lehrer um den Schüler und wie das Versorgungsverhältnis beidseitig ist. Und jetzt haltet euch fest, die Dhamma-Korrektur auch. Wenn der Lehrer den falschen Weg geht, soll der Schüler ihn korrigieren und zurückgewinnen. Wenn er eine Regel übertritt, soll er ihn zurückgewinnen. Ja? Das ist ein gegenseitiges Korrekturverhältnis, das als Vater-Sohn- oder Mutter-Tochter-Verhältnis beschrieben wird. Und das in der Regel auch bedeutet hat, dass man in einer Kutti zusammenlebt. Interessanterweise leben wir auch in einer WG und das ist auch tatsächlich so. Und es ist sozusagen ein ganzheitliches Lebensverhältnis für diese 5 Jahre und übrigens nicht ein Sklavenverhältnis, das ist später raus entstanden, ja, der Diener. Und für so ein Verhältnis braucht man Zuneigung, ja? Zuneigung, Respekt und Hingabe, aber nicht, ich glaube, ihr versteht es so schon. Aber auch im frühen Orden kam es vor, dass der Schüler disziplinierter, gebildeter, vielleicht sogar verwirklichter war als sein Acharya, was dann dieses Nisaya-Verhältnis überflüssig gemacht hat. Ja, das kam vor, es wird viel beschrieben, diese Missstände, dass Lehrer nicht den Anspruch erfüllen konnten. Es gibt auch eine ganz lange Liste, wer ein Acharya sein darf und ein Upacharya, welche Bedingungen. Es sind viele Bedingungen. Es gibt mehr Bedingungen für Lehrer als für Schüler im Vinaya. Ja? Wenn wir darüber sprechen, es soll einen moralischen Kodex geben für Lehrer, aber hallo, der ganze Vinaya erklärt diese Regeln über Kapitelweise. Also wenn du dich damit beschäftigst, dann weißt du, ein Lehrer zu werden im Buddhismus war eine ganz, ganz hohe Sache. Das durftest du nur, wenn du ganz viele charakterliche und ausbildungsmäßige Eigenschaften hattest. Und das ist wirklich nicht wenig. Wenn sich einfach mal jemand heute Ajahn nennt, das hat gar nichts zu bedeuten. Im Vinaya ist ein Ajahn, ein Acharya, ein Lehrer, jemand, der lange, lange geprüft und bewährt war. Wesentlich mehr als der Schüler geprüft wird. Noch nicht. So. Auch Laienschüler hatten diese Funktion. Das wird oft verschwiegen, aber auch Laienschüler hatten die Acharya-Funktion ihren Laienschülern gegenüber. Da gab es viele. Es gab viele Laien, die ihre eigenen Laienschüler hatten. Da wird auch immer so 500 gesagt, aber das ist natürlich eine bestimmte Zahl, die heißt einfach viel. Und es kam auch vor, dass je nach Verwirklichung oder Wissen es notwendig war, dass die Laienlehrer den Sangha belehren mussten. Ein gutes Beispiel ist Chitta, der Haushälter, also der Laie Chitta. Der wurde auch der Lehrer des Sanghas, weil er einfach das besser wusste und richtiger sagen konnte. Es ist also es gibt nicht so ein patriarchales Verhältnis, sondern es gibt ein funktionales Verhältnis. Nur diese Art Dhamma-Lehrer, also Acharya, die den Dhamma des Buddha authentisch und überprüfbar weitergeben, sind im Sinne des frühen Buddhismus authentische Lehrer. Das ist das Fazit. Also, ich beende das nun. Bin ich noch in der Zeit? Eine Minute drüber? Super. Ich kann das nicht sehen. Ein Schlussratschlag des Buddha, ja, aus einem Sutta. Der Buddha sagt, wenn dein Lehrer dir nicht den Dhamma lehren, und sich auch nicht um dich kümmern kann, dann verlass ihn ohne Abschied zu nehmen. Habt ihr das gehört? Wenn dein Lehrer sich um dich kümmern kann, also für dich sorgt, aber kann dir nicht den Dhamma lehren, dann verabschiede dich von ihm und geh. Dritte Möglichkeit, wenn dein Lehrer sich zwar um dein Wohl kümmert, aber den Dhamma nicht lehren kann, Entschuldigung, umgekehrt, ich korrigiere mich, wenn der Lehrer sich zwar nicht um dein Wohl kümmern kann, dir aber den richtigen, guten Dhamma lehrt, bleib bei ihm. Wenn dein Lehrer sowohl sich um dein Wohl kümmern kann, als auch den guten Dhamma lehren kann, dann bleib ein Leben lang bei ihm, selbst wenn er dich fortschickt. Evang Mesutang, ich danke euch fürs Zuhören. So habe ich es gelernt.
Danke. Gibt es Fragen? Also Nils hatte eine Frage.
Zu der Traditionslinie.
Ja.
Hat natürlich im organisierten Buddhismus häufig eine sehr große Bedeutung.
Ja.
Zum Beispiel bei der DGU, wenn ein Verein dort Mitglied werden möchte, dann müssen sie eigentlich eine authentische, lückenlose Traditionslinie aufweisen. Ich habe dich so verstanden, dass das, oder kann man dich so verstehen, dass es letztendlich nur etwas Symbolhaftes ist, wenn es nicht wirklich...
Das kann ja gar nicht möglich sein. Stell dir mal vor, nimm mal irgendeine Traditionsüberlieferung. Ja? Nehmen wir mal die Kachi Pass, die kenne ich am besten. Ja? Die verläuft sich ja im Sand in zwei Richtungen. Also da kann einmal ist es ein tantrischer Lehrer, der von den Dakinis und dem tantrischen Buddha die Überlieferung bekommen hat und einer Person übergeben hat und danach hat es multipliziert. Oder eine andere Richtung ist zu Sahara, dem Pfeilschnitzer. Und der hat lange nach dem Buddha gelebt und war ein hinduistischer Brahmane. So, wo ist da die Überlieferung? Nein, die Überlieferung ist doch eher die, wenn man realistisch ist, dass die Tibeter nach Indien gegangen sind und haben den Dhamma in Textform zurückgebracht und übersetzt, wie Mapa. Das ist eine korrekte Überlieferung. Ja? Das andere ist eine Idee. Ja? Der Patriarch, das ist eine Idee. Wie könnte denn ein Mensch von Herz zu Herz den ganzen Korpus an die buddhistische Überlieferung in eine Person legen? Das ist nicht möglich. Ne? Und das Bekenntnis der DBU, was wir ab heute auf dem Tisch liegen haben, ja, das super gut ist, sagt nicht, du musst zu einer Übertragungslinie gehören, sondern du musst den Bekenntnis. Ja, genau, das Bekenntnis. Aber, bitte versteht mich nicht falsch, diese Schuhe mit ihren eigenen Traditionen, Überlieferungen, möchte ich nicht niederreden. Warum denn? Also, ich bin ja auch gewachsen in so einer Überlieferung. Ich habe mich ja auch gefreut an den Geschichten darüber, aber wenn man mal, und das ist die einzige Chance jetzt, in diesem Kontext von dieser Debatte sagt, was ist ursprünglich historisch vertretbar, muss man sagen, das ist eine später entstandene Idee mit der Übertragungslinie, die nicht haltbar ist. Die gibt es so nicht. Aber die für Zen-Buddhisten und tibetische Buddhisten und auch chinesische Gruppen eine enorm wichtige Bedeutung haben, weil darauf beruht ihr ganzes System der Übertragung. Oder sagen wir so, ein Kloster, da hängt so viel mit zusammen, was gewachsen ist, dass ich will nicht das damit über den Bach schmeißen natürlich. Ne? Also das auf gar keinen Fall. Aber es ist dass daraus lässt sich keine Autorität ableiten, ne? Sondern im Sinne des alten Buddhismus sozusagen. Das ist einfach eine gewachsene Struktur, wie die katholische Kirche den Papst hat. Ne? Und der Papst ist auch nicht der Petrus der heutigen Zeit. Das ist ja jeweils ein anderer Mensch, oder? Und der wird gewählt. Und ähnlich ist es im Buddhismus. Man entscheidet ja in den Gruppen, wer der Nachfolger wird. Also ob ein Dalai Lama oder ein Karmapa oder ein wer auch immer, im tibetischen Buddhismus sucht man danach und viele Menschen entscheiden, wer der Richtige ist. Ja? Das ist ja nicht, passiert ja nicht automatisch. Und diese Kriterien sind dann vielleicht schon relevant für diese Gruppen, aber im alten Buddhismus gibt es das nicht. Es gibt die Idee der Wiedergeburt ist sowieso eigentlich genau zu der Zeit, 1000 Jahre in unserer Zeitrechnung, überhaupt erst geboren worden. Also der Karmapa war der erst bewusst wiedergeborene Lama Tibets. Davor hat niemand gesagt, dass er eine Reinkarnation ist. Es gab nur Avatars im Hinduismus. Ja. Ist das eine Hilfe? Oder?
Ja.
Eine Frage nochmal. Und zwar geht es um dieses Thema Macht und Korrektiv. Ja? Mhm. Wer entscheidet, ob ein Lehrer qualifiziert ist? Gibt es da eine Gruppe? Wie war das? Ich sage das jetzt noch heute.
Ja, ja.
Wie war das ganz, ganz früher? Da waren dann jetzt also mehrere Leute, die Texte auswendig gelernt hatten und dann.
Ich habe dich schon verstanden und die Frage ist super relevant und ich bin froh, dass du die stellst, weil im buddhistischen, also zur Zeit des Buddhas, gab es kein Kontrollinstanz, keine Kirchenstelle sozusagen, wo man sagt, die entscheidet für die ganze Bewegung des Buddhismus. Der Buddha hat, was er etabliert hat, ist der lokale Sangha, der über seine Angelegenheiten lokal entscheidet.
Also
ja?
wie ein Rat.
Nein, das ist ein demokratisches System gewesen, wo es übrigens wunderbar, es ist begeisternd, das ist die älteste demokratische Gemeinschaftsordnung, die noch überlebt hat, nur nicht mehr praktiziert wird leider. Es wird nicht mehr demokratisch entschieden, sondern nach gewissen Strukturen. Aber der Idee nach hast du gestern ordiniert und bist heute im Sangha, wenn jemand aufsteht und einen Antrag stellt, dann muss der Gegenantrag kommen, ja. Und dann muss darüber sich beraten werden und deine Stimme zählt zu vollem Maß. Und dann muss eine Einheit erzeugt werden. Heute ist das nicht mehr so. Heute geht es Äbte, die entscheiden oder Gremien oder ein Sangharaja, der vom Staat eingesetzt ist. Oder es gibt überall diese Hierarchien. Aber ursprünglich gab es keine Hierarchien. Das war sehr flach. Die lokale Gemeinschaft entscheidet über ihre Situation und nicht über die einer anderen. Deswegen ist die sogenannte Trennung im zwischen Ost und West, Buddhismus oder Mahasangha und so weiter, das ist eigentlich auch gar nicht korrekt. Es gab keine Spaltung in dem Sinne, weil die können gar nicht überregional entscheiden. Du weißt, was ich meine, ja, ne?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, weiß ich nicht, wie kann sie selber entscheiden?
Es war nicht so gemeint, wie kann der Schüler entscheiden, ob es ein guter Lehrer ist. Es gibt kein regionales Kollegium, sondern es gibt praktisch nur die Gruppe.
Und das ist auch wichtig für uns heute, weil nicht irgendein Verband für alle entscheiden kann, was richtig und falsch ist, sondern eine einzelne Gruppe muss sich selber aufgrund der Lehre durch Übereinstimmung dafür entscheiden, wie sie Dinge regelt. Das ist basisdemokratisch in der kleinen Zelle. Also Buddhismus rechtfertigt keine Kirchenorganisation, keinen römischen Staat zum Beispiel.
Ich habe eine Frage. So wie du dieses Guru-Tum hast, du sehr positiv dargestellt. Ich glaube nicht, dass das deine eigene Meinung widerspiegelt zum Guru-Tum.
Ich sehe den Guru als super gefährlich. Ja, super gefährlich. Deswegen habe ich ihn so dargestellt, wie er ist. Aber wenn du einen Guru hast, dann bist du high vor Freude. Ich habe es erlebt, es tut so gut. Und du projizierst so viel hinein und du projizierst viel heraus.
Aber letztendlich
ist und wer einen Guru hat, weiß, wovon ich rede. Diese Gruppen werden auch nie aufhören zu wachsen. Die werden immer die größten Gruppen sein, den größten Einfluss haben, die größte Attraktivität. Das ist Realität. Aber der Guru ist kein buddhistisches legitimes Lehrer-Schüler-Verhältnis nach Sicht des alten Buddhismus.
Und du würdest es auch niemandem empfehlen, sich einem Guru anzuschließen?
Moment. Ich selber hatte einen und es hat mir eine Zeit lang sehr gut getan. Aber du brauchst ja nicht deinen Verstand abgeben, kannst ja sagen irgendwann, das ist es nicht, das will ich nicht. Und du kannst sagen, hey, lieber Guru, das ist nicht mein Ding, ja? Aber danke. Und kannst du anders hingehen. Nur wenn du das nicht schaffst, dann ist es vielleicht gefährlich. Und wahrscheinlich ist es eher so, dass es für viele schwierig ist, den Absprung zu schaffen, weil du verlierst auch wirklich eine Zugehörigkeit. Du verlierst hunderte von Freunden, die du meintest gehabt zu haben. Ja? Dein Facebook-Account, ich habe zum Glück keinen, aber als Beispiel, schrumpft von 300 auf 10 oder so. Und du bist nicht mehr bei den großen Happening, wenn 5.000 bis 7.000 Leute in einer Halle einer Person zuhören, sondern du bist halt in einer Gruppe mit 2, 3, 4, 5 Leuten, die praktizieren und du fühlst dich irgendwie, als hättest du den Zug verpasst. Aber ich würde nicht sagen, dass man pauschal alles aburteilen kann, weil viele Menschen haben durch ihr Charisma die Fähigkeit, Menschen in den Buddhismus reinzuziehen, die nicht charismatische Menschen nicht haben. Und das hat auch eine gewisse Dynamik, die man rechtfertigen kann.
Ja. Danke, Ramu. Du hast gerade das angesprochen, wo ich wollte eine andere Perspektive noch
gerne
einbringen. Wir hatten vorhin zitiert, du hattest vorhin auch gesagt, was wir eingangs eben Buddha, Lehrer von Menschen und Göttern oder himmlischen Wesen.
Ja.
Und eine Zeile davor heißt es ja auch, der unübertreffene Lenker von Belehr und erziehbaren
Menschen. Genau.
Das ist der entscheidende Punkt.
Genau.
Der Buddha hat nämlich nicht alle zum Heil bringen können und wollen, sondern es braucht Voraussetzungen bei denen, die hören wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der meistens nicht genannt wird, sondern nur der Lehrer. Die Prüfung geht nach beiden Seiten. Zum Lehrer, den Lehrer zu überprüfen, aber auch der Schüler. Und es ist ja so, er hat gelehrt, wir haben Pali zum Beispiel oder andere. Er hat über die Dinge der Welt gesprochen, die Grundlagen, das heißt die vier grundlegenden Lehren, die also in der Welt sind, bevor er, wenn er meinte, das Chittan, wie gesagt, also das Gemüt, die Voraussetzungen in der Gestimmtheit, wie wir uns ausrichten, geistig und gefühlsmäßig, wenn da die Menschen bereit waren, dann hat er erst über die vier Wahrheiten die Lehre des Buddha und der Buddhas gesprochen.
Genau.
Sonst nicht. Das muss man auch für das Verhältnis sagen. Und wenn die Schüler nicht bereit sind, geht es nicht, weil es braucht Bedingungen und die sind bei beiden. Okay. Die Perspektive wollte ich noch benennen. weil das ist
für mich... Übrigens ist es viel spannender, über die Qualitäten des Buddha zu reden, als über diese Abgrenzung, aber das ist eben im Rahmen dieser Debatte jetzt mal notwendig gewesen. Ich finde es viel spannender, weiter zu erzählen, was der Buddha in seinem Leben erlebt hat. Das ist eigentlich das Thema, was ich sonst mache.
Ich musste den Guru-Prinzip noch ein bisschen fragen, weil ich habe ursprünglich angefangen im Shambhala-Zentrum. Kurze Zeit, da gab es einen weltlichen Weg und einen buddhistischen Weg. Und ich habe mich natürlich erstmal nur für diesen weltlichen, ich wollte mich auch nicht festlegen. Und dann kam ich an diesen Punkt, ich glaube, Erleuchte des Herzens damals, aber ich habe es jetzt nicht mehr genau, weil das nicht mehr mein Vokabular ist. Und an der Stelle hieß es, ich muss sozusagen Zuflucht nehmen und wenn ich dort Zuflucht genommen habe, nicht zum Buddha, sondern wirklich im Shambhala-Zentrum, dann muss ich da bleiben.
Ja.
Das hat mich natürlich sofort an die deutsche Geschichte erinnert. Ich bin eine Generation danach, aber wir sind ja noch sehr vorsichtig. Und ich habe gesagt, alles, was ich bisher gelernt habe, gefiel mir, aber der Rest gefällt mir nicht. Ich will mich nicht festlegen auf ewig. Ich bin dann eben zum Theravada gekommen. Und für mich bleibt es nach wie vor so, wenn ich Zuflucht nehme zum Buddha, kann ich zwischen den buddhistischen Richtungen wählen, immer weiter wählen. Meine Entwicklung ist ja nicht von einem Jetzt-Mensch abhängig, sondern ist ja eine Bewegung. Das ist doch dann richtig verstanden.
Ja, meine, total selbst, richtig.
Wenn die das Guru-Prinzip haben, sind sie ja Buddhisten. Aber man muss dann selber gut aufpassen.
Ja, es gibt erstmal ist ganz richtig, was du sagst, also das habe ich gar nicht gesagt, aber hätte ich sagen sollen vielleicht, im alten Buddhismus gibt es keine Zuflucht zu einem anderen Lehrer außer dem Buddha. Direkt nachdem er ins Paranibbana gegangen ist, wollten auch Leute zu guten Lehrern Zuflucht nehmen. Wir haben gesagt, nee, nimm nicht mich Zuflucht, sondern in den Buddha, obwohl der schon weg war. Also man nimmt in den Buddha Zuflucht. Ja. Später wurde es anders interpretiert, dass man ja in die erleuchteten Qualitäten in sich Zuflucht nimmt und so weiter und dass man auf jeden Fall einen direkten Lehrer braucht. Also es gibt Schulen, die, das habe ich auch so gemacht, ich habe auch Zuflucht in den Lama gehabt. Ja, ich habe das sogar auch 100.000 Male wiederholt als Praxis, aber die kann man zurückgeben. Ja. Ich habe 6 Zufluchtstellen gehabt und habe die reduziert auf 3 durch Entscheidung, aber ganz offen. Ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht mehr Schüler dieses Lamas, ich habe nicht Zuflucht in dich, ich kenne, dass der Buddha der Einzige ist, in dem man Zuflucht nehmen kann, habe das zurückgegeben. Das ist kein Problem. Ja, aber es ist richtig, was du sagst, nur im Verständnis dieser Tradition wird das so bleiben. Das muss auch nicht negativ sein, weil du kannst auch da kritisch sein. Ne? Also ich würde nicht jetzt jede Schule, die das erweitert hat, gleich aburteilen wollen, auf gar keinen Fall. Aber ich sage jetzt, im alten Buddhismus, von den Ursprüngen her, ist es eine Veränderung der buddhistischen Lehre sozusagen.
Okay, danke, weil das brauche ich als Orientierung und Hilfe.
Ne? Ja. Da war eine Werte da. Hast du Monika gesehen?
Ja, aber
erstmal ganz kurz, mit eurer Erlaubnis machen wir jetzt so ein bisschen über die Zeit, aber wir werden nie wieder hier darüber reden, weil das ist sozusagen was eigentlich nicht beabsichtigen. Wir beabsichtigen einfach nur den schönen Zugang zur Praxis zu geben. Deswegen lassen wir das mal, ja. Genau.
Trotzdem nochmal die Frage, wie kann jetzt der Schüler nicht kontrollieren, also überprüfen, ob er richtig liegt?
Gar nicht, gar nicht. Wie kann er das überprüfen, wie der Buddha sagt? Wie kannst du, du bist berechtigterweise verwirrt, weil du weißt ja weniger. Aber es gibt dieses einfache Kriterium. Ne? Wenn das, was jemand lehrt oder auch das Verhalten dieses Menschen offensichtlich Gier, Hass und Verblendung vermehrt, kann es nicht gut sein. Wenn es weniger wird, kann es nur gut sein. Okay. Ja, auch bis dahin kannst du damit arbeiten. Also wenn die Zugehörigkeit zu einem Lehrer oder einer Gruppe dich begieriger macht und sozusagen deinen Hass oder deine Ablehnung erfordert, dich dualistischer macht, dich auch irgendwie verwirrter macht, dann kann es nicht gut sein. Oder wenn du plötzlich überall Schwierigkeiten produzierst oder hast, dann muss vielleicht irgendwas schiefgelaufen sein, ne? Wenn es heilsam ist oder unheilsam, das ist das Kriterium, das man hat. Ne? Wird meine Begierde stärker oder geringer? In meinem Fall wurde meine Begierde stärker. Zwar auch positiv, weil es gibt auch eine positive Lust nach Erleuchtung, aber meine weltliche Begierde und Weltlichkeit wurde stärker. Und ich habe gedacht, das kann es nicht sein. Verstehst du mich?
Aber das bedeutet ja, dass der, ja, dass der Mensch also das erkennen muss, ne?
Ja.
Dass er gieriger, hasserfüllter, ja, oder was auch immer wird. Ne?
Genau.
Das würde ja bedeuten.
Genau. Mhm.
Das geht, wenn man nicht zu nah ist. Wenn man in einer Gemeinschaft lebt, wird es sehr schwierig. Ne? Wenn man in Distanz leben kann, kann man das überprüfen, weil man sich selber immer noch im anderen Kontext spürt.
Meine Beobachtung...
Aber wenn man in einer WG zum Beispiel wohnt, wird es schwerer, weil diese Nähe natürlich auch was macht, was unser innerstes Herz auch ängstigt, dass man plötzlich alleine ist.
Ja, mein, es gibt ein, für mich ein Kriterium, das nicht, dass ich nicht aus diesen Texten habe, sondern aus meiner Erfahrung ist, prüf mal die Situation, wenn kein Happening da ist. Ja? Es ist gerade nicht irgendwie ein Kursus oder eine segensreiche Einweihung oder irgendwas, was alle wie ein Hype erleben, sondern den Alltag. Ja? Wie sich es anfühlt, wenn nichts passiert, wie die Menschen dann miteinander umgehen, ob die so nach so einem großen Happening alle buddhistischer sind oder vielleicht das Gegenteil. Und ich habe gemerkt, in meiner Situation, das war das Gegenteil. Also wir wurden alle gereizter, unerträglicher. Wir brauchten wieder den Hype, um gute Freunde zu sein. Und dazwischen war es sehr schwierig zu überleben. Und dann war das für mich irgendwie klar, also keine Party, kein Buddhismus, das kann es nicht sein. Es muss irgendwie so sein, dass ich substanziell mich entwickle, ne? Und dann habe ich mehr praktiziert und dann hat mich das einfach davon in Distanz gebracht und ich konnte das mehr sehen. Ja.
Wir haben ja jetzt die Situation, eine Situation, wie wir sie vorher noch nie hatten im Buddhismus, nämlich dass wir jetzt hier in unserer Gesellschaft, sagen wir mal hier in Hamburg, ja mittlerweile ungefähr 60 verschiedene buddhistische Richtungen zur Auswahl haben. Das ist ja etwas, was ganz neu entstanden ist, was es so vorher nie gegeben hat. Und das sind ja veränderte Bedingungen und es ist ja auch sowas wie ein traditionsübergreifender Buddhismus entstanden und es gibt ja sowas wie die Instanzen wie die DBU, die damit auch irgendwo arbeitet und mir geht das so ein bisschen zu sehr jetzt in die Richtung hier zu bewerten.
Zensur, ne?
Eine bestimmte Art von Buddhismus ist besser oder schlechter oder Guru-Yoga ist das gut oder schlecht. Also so grundsätzlich der traditionsübergreifende Buddhismus spricht ja eigentlich davon, dass das was Wunderbares ist, dass es eine Schatzkiste ist, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt, dass man eben nicht nur die Wahl zwischen zwei, drei hat, sondern dass wirklich für jeden Typ was dabei ist. Und ich glaube, das ist auch so, dass jeder Schüler sucht sich seinen Lehrer. Und da gibt es eben, es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Und für die einen ist eben eine kleine, stille Gruppe genau das Richtige und für die andere ist eben eine große Gruppe, die sehr aktiv ist und die vielleicht dann sehr stark auf einen Lehrer fixiert ist und für jemand anders ist wieder eine andere Gruppe die richtige. Also da würde ich zu einer gewissen Toleranz neigen, zu sagen, so unterschiedlich die Menschen sind und ich glaube, das hat der Buddha auch schon so gesehen eigentlich, dass er ja verschiedene Lehren für verschiedene Menschentypen ja auch schon so ein bisschen angelegt hat. Gut, darüber hast du jetzt heute nicht gesprochen, aber das sehen ja viele so und das zeigt eigentlich vielleicht, dass man das nicht sagen kann, das ist schlecht, das ist besser und so, sondern dass man...
Immer wenn man Position beziehen muss zu dem, was man sieht, dann hat das immer leicht den Charakter von Bewertung. Aber du darfst natürlich nicht vergessen, bevor ich als Einziger den alten Buddhismus hier mal darstelle, haben wir ein Jahr lang alle möglichen Formen von Buddhismus gerne gezeigt und das werden wir auch weiter tun, da arbeiten wir ja zusammen. Das ist so, es gibt verschiedene Zugänge. Aber vor uns war eine Darstellung von Zen-buddhistischem Verständnis, von Vajrayana-buddhistischem Verständnis, sehr starker Vajrayana, Arothea. Und das zensieren wir natürlich nicht. Na, logisch, es gibt Menschen, die brauchen genau diesen Weg und das ist für sie der Deckel zum Topf oder so. Aber es gibt die ehrenwerten alten Buddhisten, die in der Diskussion nicht mitmachen können, weil einfach auch der Einfluss fehlt und die Gremien sozusagen. Und wenn in dieser Debatte alle reden dürfen, dann möchte ich einmal sagen, es geht auch anders. Das ist so. Das muss ich sagen. Es gibt auch ein anderes Verständnis. Es gibt einen ethischen Buddhismus Und man kann Zugänge bieten zu allen Formen und trotzdem sagen, also nach unserem Verständnis ist es ein bisschen anders. Aber ehrlich gesagt, ob ein Sensei oder ein Lama, ich habe mit denen allen sehr viel Verbundenheit auch. Und natürlich wollen wir nicht das aburteilen oder so. Aber die anderen sagen gerne, was sie denken, ist das richtige Verständnis im Lehrer-Schüler-Verhältnis. Jetzt möchte ich es einmal aus Sicht des alten Buddhismus auch mal deutlich sagen. Und dann ist das Thema für uns auch eigentlich sozusagen mit einem Punkt versehen. Aber es ist ja eine heiße Debatte, ne? Ja. Und ich glaube, es ist richtig, auch einmal zu sagen, wie es ursprünglich war, ja? Und wie das ist auch sowas wie, der Buddha hat verschiedene Lehren für verschiedene gegeben, ist eine spätere Idee auch, ne? Aber die kenne ich und die respektiere ich auch für andere. Aber man muss auch mal sagen, in diesen alten Überlieferungen kennen wir dieses Bild nicht, sozusagen. Würdest du mir zustimmen, Monika?
Nicht ja. ganz. Also es gibt ja auch Texte, wo gesagt wird, dass Lehrer verschiedene Schwerpunkte hatten.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Schüler versammelt hatten, die auch charakterlich so mehr dahin.
Ja, das auf jeden Fall.
Zum Beispiel die Texte sehr gut beherrschen. Ethik, für die das sehr war, und dann wieder ja. Dann die Samatha und die anderen mehr wie Passana und so, nicht? Also diese nur Schwerpunktverschiedenheit.
Das sind aber Tendenzen, ne? Ja, das Wort ist, wenn man es übersetzt, ist Tendenz. Also alle Lehrer ziehen Schüler ihren entsprechenden Tendenzen an, ne? Das ist richtig, ja. Aber wenn es jetzt um wirklich grundsätzliches Verständnis geht über Buddhismus, sind da zwischen den Schulen schon größere Unterschiede als nur Tendenzen, ne? Ja. Und man kann das auch ruhig sagen, für uns selber ist alle die vier edlen Wahrheiten, dass sozusagen das Unerleuchtetsein im Leiden verwurzelt ist, dass das erkannt werden kann, dass es einen Praxisweg gibt, das zu beenden, diese vier edlen Wahrheiten, wer die lehrt und den Buddha als den Entdecker dieses Weges lehrt, ist eine legitime buddhistische Gruppe, auch wenn die andere Methoden haben, logisch. Und es gibt diese verschiedenen Ausprägungen. Es wäre ja stolz zu sagen, nur in einer Tradition kann man zu Hause sein. Das geht ja gar nicht. Ne? Ja.
So, eine letzte. Ah, du willst noch mal.
Ich wollte ja noch mal fragen, diese enge Lehrer-Schüler-Beziehung, von Mönch zu Mönch und von Nonne zu Nonne, nicht von Mönch zu Nonne.
Ach so, nein, das stimmt. Innerhalb des Mönchsorden war das getrennt, aber nicht im heutigen Verständnis, weil die Nonnen sind zu den Mönchen für Belehrungen auch gekommen. Und wenn man genau liest, war es auch bevor es schiefgegangen ist, auch umgekehrt, dass bestimmte Nonnen Mönche belehren konnten.
Ein Beispiel, Matschima 44, Danadina hat ihren Mann, den ehemaligen Mann, belehrt.
Das ist noch ein anderer Schritt, und zwar, dass eine Nonne ein Laien unterrichtet hat. Ja? Also, wenn man genau liest, dann gab es erst durch den Missbrauch diese starke Geschlechtertrennung. Ne? Durch den Missbrauch oder dadurch, dass irgendwas schiefgegangen ist. Da wurde dann
Missbrauch oder Missbrauch im Sinne von Machtmissbrauch?
Ich meine jetzt diese fünfjährige, richtig enge Beziehung.
Ach so, dieses Nisaya gibt es nur innerhalb der gleichen Gruppe, also Frauen zu Frauen und Männer zu Männern, weil die ja im Zölibat leben. Wie soll es anders möglich sein? Du kannst ja nicht als Mönch mit einer Frau zusammenleben, wenn du eine Neigung zu Frauen hast und dann gleichzeitig dich davon enthalten. Du musstest dir einen 4x4 Meter Raum teilen. Aber es gab dieses Nisaya auch von Laien zu Mönchen, ja, das gab es auch, und du wirst dich wundern, sogar auch Mönche, die in Laienlehrern ihren Lehrer gesehen haben. Das gab es auch. Aber das Ideal ist, dass der Mönch weiter ist als der Laie, weil er lebt ja sozusagen das heilige Leben noch intensiver. Ne? Ja.
So, ich würde sagen, die letzte Frage hier.
Ach so. Ja, das ist eine Frage jetzt nicht direkt darauf bezogen, aber mich würde einfach nochmal so die Praxis interessieren. Kannst du mir sonst vielleicht auch danach vielleicht erzählen oder wann anders, wie weil das finde ich immer sehr wichtig, die Praxis, die Meditationspraxis.
Ah, okay.
Und wie du zum Beispiel praktizierst.
Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber ich habe mir schon gedacht, dass dich das heiß interessiert, weil du kommst ja aus der Meditation.
Das könnte auch gerne danach oder wann anders vielleicht.
Ja, das heute Abend ging es einfach um diese Frage der Lehrer-Schüler-Beziehung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass im alten Buddhismus Großzügigkeit und ethisches Verhalten, also Lebensstil, eine Voraussetzung ist für Meditation. Und dann kann man erst Meditation lernen. Also man kommt nicht von der Meditation zur Ethik, sondern eigentlich von der Ethik zur Meditation im besten Fall. Stimmt das? Kann man so sagen?
Ist eine Gesetzmäßigkeit.
Genau. Darf ich mal fragen, Laura, geht es dir noch gut, trotz des Themas?
Ja,
ne?
Ja, deswegen bleibst du kommen, ja. Das merke ich schon, oder?
Einmal lüften und einen Tee trinken.
Ich habe eine Luft, eine kleine Pause, Toilettenpause. Und dann dürfen wir uns jetzt meditieren. Bleiben wir alle? Ja, ne? Wie lange ist das? Ist 20 Uhr jetzt. Ist 20 Uhr.
Nee, wie lange die Meditation?
20 Minuten.
Ach, gut.
Nur 20 Minuten,
Angel.
Das war spannend. Dann würde ich kurz sagen,
danke fürs Kommen.
Nächste Woche geht es weiter mit dieser Reihe von Buddhismus und Machtmissbrauch mit Sensei Corinne Fortier und das Thema Unterwerfung oder Hingabe. So Betrachtungen zu spirituellen Schüler-Lehrer-Beziehungen. So Lehr-Schüler-Beziehungen in Zen-Buddhismus.
Darf ich vielleicht noch einen Satz nachschieben für die, die das nicht mitgekriegt haben? Ja. Das ist für uns Buddhisten zurzeit ein relevantes Thema, dass wir sozusagen der Buddha Talk gibt Raum, das mal zu erörtern, und das wird auch schon sehr turbulent. Ja, aber das ist nicht unser Hauptthema als Buddhisten. Ja. Unser Hauptthema ist natürlich was anderes, ist die Praxis und die Freundschaft und die Verbundenheit. Und zum Beispiel, um das nochmal zu sagen, Nils, der sehr stark diesen Buddha Talk auch fördert, aus einer anderen Tradition kommt, jetzt als wir, die wir den initiiert haben, fühlen uns enorm verbunden und glauben, wir können viel miteinander teilen, und wir möchten diesen anderen Formen des Buddhismus nicht niederreden, sondern fördern. Aber wenn es um Missbrauch geht, dann möchten wir klare Worte sprechen. Dankeschön.